Die pandemische Ausnahmesituation hat das Phänomen der Ungleichheit als Kardinalproblem der Bundesrepublik wie unter einem Brennglas sichtbar gemacht, aber auch verschärft. Das kann man lesen in dem neuen Buch von Christoph Budderwegge, Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Und jetzt spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Budderwegge. Schönen guten Tag, Herr Budderwegge, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Herr Rose.
Sie werden ja immer als Armutsforscher bezeichnet. Wäre es denn nicht wichtiger, auch den Reichtum in Deutschland zu erforschen?
Ich habe, nachdem ich mich mit der Kinderarmut beschäftigt habe, unmittelbar nach der Einheit, ganz besonders dort auftretend in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern, habe ich schnell gemerkt, dass es natürlich nicht nur ein Problem der Kinder ist, sondern dass es nach einer Infantilisierung der Armut, also einer Verjüngung, einer Verkinderung, auch wieder eine Reseniorisierung der Armut gibt. Und ich habe festgestellt, eigentlich ist nicht die Armut das eigentliche Problem, sondern die Ungleichheit. Also wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen. Und wer den Reichtum nicht antasten will, der kann auch die Armut nicht erfolgreich bekämpfen. Deswegen würde ich mich lieber dann als Armuts- und Reichtums- oder als Ungleichheitsforscher bezeichnen.
Stimmt das, dass die Datenlage der Reichen sehr schlecht ist? Also die Armen, wir müssen ja alles offenlegen, aber die Reichen nicht so richtig, oder?
Die Reichen verstecken sich. Sie sind, wenn man so will, scheu wie ein Reh, weil natürlich daran auch die Besteuerung hängt und weil sie auch Neid in der Gesellschaft fürchten. Deshalb ist es sehr schwierig, da an Daten heranzukommen. Aber es gibt jetzt schon neuere Untersuchungen, zum Beispiel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin, das sehr klar macht, wie groß die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland ist, weil nämlich demnach die 10% der Reichsten über 67% des Nettogesamtvermögens verfügen. Das reichste Prozent immer noch um über 35% des Nettogesamtvermögens und auch das reichste Promille noch über 20%. Das heißt, auch bei den Reichen ist im Grunde das Vermögen hochkonzentriert und sammelt sich im Grunde an der Spitze.
Nun könnte man sagen, in so einer Gesellschaft gibt's halt immer Arm und Reich. Sie sagen allerdings, das ist ein Kardinalproblem der Bundesrepublik. Ist das wirklich unser Hauptproblem, die Ungleichheit?
Ich glaube, dass da viel dranhängt an dieser Ungleichheit. Viele soziale Probleme haben damit zu tun, dass die Gesellschaft zunehmend auseinanderdriftet, dass unter dem Eindruck und dem Einfluss des Neoliberalismus die Spaltung vorangetrieben worden ist. Das hat die Gesellschaft härter, brutaler, mit mehr Problemen versehen. Und deshalb meine ich, dass manches andere, was wir zum Beispiel diskutieren, ich denke jetzt an Horst Seehofer, der gesagt hat, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Es ist eher umgekehrt. Die Ungleichheit führt dazu als Mutter dann auch von Migrationsbewegung, dass das eigentlich der Ausgangspunkt von Problemen ist, weil die Ungleichheit in der Welt führt natürlich zu Wanderungsbewegungen, also Elendsmigration, Armutsmigration, aber auch Vertreibung und Flucht haben damit zu tun, dass der Reichtum sehr ungleich in der Welt verteilt ist. Und in der Bundesrepublik, das machen sich viele nicht klar, ist die Ungleichheit natürlich ähnlich groß, obwohl wir immer hören, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wir haben eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, wie es der Soziologe Helmut Chelsky im beginnenden sogenannten Wirtschaftswunder der 50er Jahre genannt hat. Also der Glaube ist, dass hier die Gesellschaft verhältnismäßig sozial homogen ist. Das ist aber nicht der Fall, sondern sie fällt ganz besonders beim Vermögen auseinander, denn die Reichsten haben eben erheblich mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die 45 reichsten Familien, sagt das DIW, besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Alarmsignal. Und das führt dann auch dazu, dass die einen große Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Denn natürlich hängt am Vermögen sehr viel. Die Ungleichheit, die ich in dem Buch behandle, betrifft natürlich nicht nur die monetäre Lage, also die Verteilung des Geldes, sondern diese Ungleichheit manifestiert sich auch in fast allen Lebensbereichen, im Bereich der Gesundheit, der Bildung, des Wohnens. Wir haben das jetzt während des Lockdowns bei der Covid-19-Pandemie gesehen. Wer in einer Villa sitzt mit großem Garten, der konnte natürlich, als die Kinder zu Hause waren, weil die Kitas und die Schulen geschlossen waren, sehr viel besser mit diesem Lockdown umgehen. Und es konnten auch diese Familien eher das digitale Lernen ermöglichen, während die Kinder aus sozial benachteiligten Familien häufig nicht über die digitalen Endgeräte verfügten und natürlich auch nicht ein eigenes Zimmer und damit Ruhe zum Arbeiten und zum Schularbeiten machen hatten. Da hat man gesehen, auch bei der Bildungsungleichheit spielt letztlich natürlich das Vermögen übrigens auch viel mehr als das Einkommen, weil das Einkommen, die Einkommensquellen sind häufig versiegt während des Lockdowns. Und was mich übrigens am meisten erschreckt hat, neben natürlich den Toten und den schwer Erkrankten an Covid-19, was mich am meisten erschreckt hat, war die Tatsache, dass in einer so wohlhabenden Gesellschaft wie unserer eine große Zahl von Menschen weit über die Armen hinaus bis tief in die Mittelschicht hinein noch nicht einmal 2-3 Monate ohne ihr reguläres Einkommen auskam. Das hat damit zu tun, dass die Vermögen so hoch konzentriert sind und dass eben viele Menschen gar keine Rücklagen haben. Anders gesagt, nur ein Lockdown, eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt sind.
Hm. Ihr Buch heißt Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Ich denke, wir leben mittlerweile in einer klassenlosen Gesellschaft. Das höre ich zumindest häufig.
Das ist auch eine solche Ideologie, die natürlich in vielen Köpfen inzwischen verankert ist, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass wir alle zum Beispiel über Bildung den sozialen Aufstieg schaffen können. Nur ich halte das für einen Mythos. Man fachlich jetzt ausgedrückt einen meritokratischen Mythos. Es wird so getan, als wenn der Reichtum nach der Leistung der Menschen verteilt wäre. Das heißt, wer sich nicht anstrengt, wer faul ist, wer als Sozialschmarotzer in der Hängematte des Sozialstaates liegt, der, so wird gesagt, ist zu Recht arm. Und derjenige, der reich ist, der hat sich angestrengt, der war fleißig, der hat etwas geleistet. Das ist eine Vorstellung, die natürlich die bestehenden Klassenverhältnisse legitimiert, rechtfertigt, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderfällt. Und ich finde, die Klassen zeichnen sich doch ganz deutlich ab. Und Klassengesellschaft ist unsere Bundesrepublik auch deshalb, weil die Reichen auf Kosten der Armen reich geworden sind und noch reicher werden, weil während der Pandemie ist natürlich klar, dass viele Familien aus Geldnot stärker und mehr bei den Lebensmitteldiscountern eingekauft haben. Und so sind die Familien derjenigen, den Aldi Nord, Aldi Süd gehört, noch reicher geworden. Der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, dem Lidl und Kaufland gehören, der hatte schon vor der Pandemie ein Privatvermögen von 41,5 Milliarden Euro.
Hm. Sie schreiben nicht, das Coronavirus ist unsozial, sondern eine reiche Gesellschaft, die ihre armen Mitglieder zu wenig vor einer Infektion und den wirtschaftlichen Verwerfungen der Pandemie schützt. Das heißt, die Infektion ist das eine, unser Gesundheitssystem, aber diese wirtschaftlichen Verwerfungen, die ja auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen sind oder ankommen werden, die sind das eigentliche Problem für die Zukunft, könnte man das sagen?
Natürlich, weil diejenigen, die besonders einkommens- und auch immunschwach sind, die haben dann natürlich das höchste Infektionsrisiko. Und die haben häufig keinen Zugang zum Gesundheitssystem, weil sie nicht krankenversichert sind zum Beispiel. Wohnungs- und Obdachlose, Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, das gilt für Geflüchtete, das gilt für Strafgefangene, das gilt auch für ältere Heimbewohnerinnen. Das gilt aber natürlich auch für Menschen, die als Werkvertragsarbeiter in solchen Unterkünften bei den Großschlachtereien zusammengepfercht sind und deswegen ein viel höheres Ansteckungsrisiko hatten. Also da sieht man, wie sehr die soziale Lage natürlich auch die gesundheitliche Situation der Menschen beeinflusst. Und deshalb muss unbedingt dafür gesorgt werden, nicht, dass die Kliniken weiter privatisiert werden, damit sie sich hauptsächlich Reiche leisten können, eine sehr gute medizinische Versorgung, sondern wir brauchen eher umgekehrt eine soziale Bildungs-, Betreuungsinfrastruktur, öffentliche Daseinsvorsorge. Dafür muss mehr Geld ausgegeben werden. Es müssen die Pflegekräfte auch tariflich stärker eingebunden und besser bezahlt werden, damit das Gesundheitssystem auf solche Ausnahmesituationen wie eine Pandemie in Zukunft besser vorbereitet ist.
Plädieren Sie denn auch für eine Reprivatisierung gesellschaftswichtiger Bereiche?
Ja, eine Rekommunalisierung würde ich mir wünschen, dass Bereiche, die bisher stärker privatisiert worden sind, wie zum Beispiel auch die Krankenhäuser, dass die wieder stärker in die öffentliche Hand kommen. Und das gilt natürlich auch für den Wohnungssektor. Wohnungen werden ja immer mehr zum Spekulationsobjekt von Finanzinvestoren. Und da wäre es dringend nötig, dass die Kommunen stärker den öffentlichen Wohnungsbau vorantreiben, dass sie natürlich auch vom Bund finanziell dazu in die Lage versetzt werden, dass auf diese Art und Weise nicht mehr Großkapitalanleger darüber bestimmen, wie sich die Preise auf dem Wohnungsmarkt entwickeln, sondern die Kommunen mehr Einfluss haben. Und dazu wäre zum Beispiel eine Kommunalisierung von Grund und Boden eine sinnvolle Maßnahme. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass gerade in diesem Bereich auch der Staat wieder mehr in die Pflicht genommen wird, weil nur wenn das passiert und nur wenn natürlich auch der öffentliche Druck außerparlamentarisch auf die politisch Verantwortlichen ausgeübt wird, nur dann können solche Lobbyisten aus der Wirtschaft mit ihrem Einfluss zurückgedrängt werden. Denn eins ist ganz klar, wer sehr reich ist, ist auch politisch einflussreich. Aber da könnte man natürlich als Gegenargument bringen, nur dann, wenn nicht ein öffentlicher Druck erzeugt wird von denjenigen Menschen, die eigentlich ein Interesse daran haben, dass nicht weiter privatisiert wird, dass nicht im neoliberalen Sinne Druck auf sie ausgeübt wird, sondern dass mehr Verantwortung auch wieder bei der öffentlichen Hand liegt und vor allen Dingen auch die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, stärker finanziell in die Pflicht genommen werden.
Nochmal zur Verantwortung des Staates. Die Schuldenbremse ist ja gefallen. 1 Billion Euro ist rausgehauen worden mit einem Comicgeräusch, Wumms, Knall, Krach oder wie auch immer sich da irgendein PR-Manager das ausgedacht hat. Das ist so eine ganze Menge Geld. 1 Billion. Die Schuldenbremse ist gefallen. Da gehen dann plötzlich Dinge.
Ja, aber es ist ja schon wieder im Gespräch, die Schuldenbremse möglichst bald 2022 wieder in Kraft zu setzen. Leute wie Friedrich Merz als Kanzlerkandidat und Vorsitzendenkandidat der CDU fordert, alle Sozialleistungen auf den Prüfstand zu stellen. Also ich sehe jetzt schärfere Verteilungskämpfe bis zur Bundestagswahl voraus. Und ich denke, die Hauptstreitfrage wird sein, wer übernimmt denn die Kosten der Pandemie beziehungsweise der sozialen Schutzmaßnahmen des Staates und der Rettungsschirme? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, den Sozialstaat zur Ader zu lassen und Sozialleistungen zu kürzen. Die Forderungen, wie gesagt, sind ja schon da, aus der Wirtschaft, aber auch aus der Union. Und es gibt zum anderen die Möglichkeit, die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen stärker zur Kasse zu bitten, also eine andere Steuerpolitik zu machen und dafür zu sorgen, dass solche Riesenvermögen nicht zum Beispiel weiterhin ohne Vermögensteuer bleiben, sondern dass man mit einer Vermögensabgabe, die ja denkbar wäre, oder einem Corona-Soli, wie ich ihn fordere, also den bestehenden Solidaritätszuschlag bestehen zu lassen und umzuwidmen zu einem Corona-Soli. Da müssen nämlich hauptsächlich diejenigen zahlen, denen es relativ finanziell gut geht. Er wird auch erhoben auf die Körperschafts- und auf die Kapitalertragssteuer. Also das heißt, Großaktionäre müssen ihn zahlen, aber auch große Konzerne sogar in einem ziemlich hohen Maße. Den abzuschaffen, wie es Teile der Union, die FDP und die AfD fordern, wäre völlig falsch. Ich würde mir eher wünschen, dass wir wieder einen Lastenausgleich machen zwischen denjenigen, die Pandemie stark getroffen hat. Und das sind im Grunde eher ärmere Bevölkerungsschichten und denjenigen, die sogar zum Teil ja profitiert haben von der Pandemie, weil zum Beispiel, ich will ein weiteres Beispiel nennen, viele Menschen haben jetzt in der Rezession, in der wirtschaftlichen Krise mit Kurzarbeitergeld, das natürlich viel niedriger ist als ihr Einkommen, haben sie ihre Girokonten überzogen, müssen hohe Dispozinsen und Überziehungszinsen zahlen. Und dadurch werden natürlich diejenigen, denen die Banken gehören, noch reicher. Also das heißt, zwischen denen einen Ausgleich zu schaffen, die zu den Profiteuren und denjenigen, die zu den Hauptleidtragenden der Pandemie gehören, Das, finde ich, wäre eine politische Aufgabe, die jetzt auf der Agenda stehen
würde. Abschließend noch, erwarten Sie härtere politische Kämpfe, Auseinandersetzungen, auch möglicherweise eine Spaltung der Gesellschaft? Oder wie werden diese Konflikte weitergehen? Was glauben Sie?
Ja, ich habe das Buch vor diesem Die zerrissene Republik genannt. Und ich glaube, die Republik wird weiter zerrissen sein durch die Auseinandersetzung um die Schutzmaßnahmen, aber auch natürlich durch die sozialen Probleme, die uns ja alle noch ins Haus stehen. Denn eines ist doch ganz klar, es wird auch mehr Insolvenzen, Konkurse geben. Die sind jetzt durch eine Lockerung des Insolvenzrechts erstmal aufgeschoben. Es wird aus Kurzarbeit häufig dann auch Entlassung werden. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Und das heißt, eine Gesellschaft, die solche größeren sozialen Probleme aufgrund einer wachsenden Ungleichheit hat, in der werden auch die politischen Auseinandersetzungen härter. Und ich fürchte eben auch, dass die politische Ungleichheit zunimmt, weil Ärmere gehen weniger zur Wahl, nehmen nicht mehr teil an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, wohingegen die Wohlhabenden, das kann man an den Wahlergebnissen in den Stadtteilen von großen Städten sehr deutlich sehen, in den Villenvierteln ist die Wahlbeteiligung annähernd 90%, manchmal sogar darüber. In den ärmeren, abgehängten Quartieren ist die Wahlbeteiligung oft, ich denke jetzt an Beispiele aus Köln, um die 20%. Und das zeigt, dass die Gesellschaft nicht nur sozioökonomisch durch die Ungleichheit auf diesem Gebiet auseinanderfällt, sondern dass sie auch politisch auseinanderdriftet. Und es ist ein Schaden für die Demokratie, die ja sich als repräsentative Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat, dass alle Bevölkerungsschichten Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen in der Republik, wenn ein wachsender Teil der Bevölkerung am politischen Geschehen kaum noch teilnimmt. Und das hat natürlich wieder mit sozialen Problemen zu tun. Denn eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die Angst hat, dass sie am 20. des Monats nichts Warmes mehr für die Kinder auf den Tisch bekommt, die wird sich kaum hinsetzen in einen Zug, wofür sie auch gar nicht das Geld hat, und nach Berlin zum Demonstrieren fahren. Die wird sich kaum in politische Entscheidungsprozesse und Willensbildungsprozesse einschalten können. Und das gilt natürlich auch für eine Kleinstrentnerin, die fürchtet, dass ihr Strom oder Gas abgesperrt werden, weil sie die entsprechenden Zahlungen nicht getätigt hat und schon Mahnschreiben bekommen hat. Und so sieht man, dass doch diese soziale und sozioökonomische, wie ich sie nenne, Ungleichheit in der Gesellschaft zu vielen anderen Problemen führt. Und dabei, damit sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass ich eben zu der Feststellung komme, diese sozioökonomische Ungleichheit ist das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der ganzen Menschheit.
Das heißt, raushalten geht nicht, unpolitisch sein gibt es auch nicht. Wer es kann und vermag, sollte sich einmischen, außerparlamentarisch, parlamentarisch, was auch immer. Das wäre das Zeichen der Zeit, also sich politisieren im Grunde.
Das würde ich sehr befürworten, wenn wir nicht uns wehren gegen die wachsende Ungleichheit, also wir, meine ich jetzt alle diejenigen, auch diejenigen übrigens, denen es noch relativ gut geht, wie mir, aber die Mittelschicht, der ich mich zurechne, die droht natürlich zwischen unten und oben zerrieben zu werden, wenn sie nicht jetzt reagiert und solidarisch mit denjenigen ist, die schon sozial abgestiegen sind, sondern stattdessen so eine Politik macht. Ich nenne da Matilo Sarrazin als Beispiel einer, ich nenne das politische Radfahrermethode, nach oben gegenüber den herrschenden Buckeln und nach unten gegenüber den Migranten und den Ärmsten der Armen treten mit rassistischen Vorurteilen. Das ist der falsche Weg. Stattdessen muss Solidarität statt neoliberaler Ellenbogenmentalität in unserer Gesellschaft wieder Platz greifen. Und deshalb schreibe ich solche Bücher und deshalb engagiere ich mich und hoffe, dass das auch viele andere tun.
Sagt Christoph Budderwegge. Sein aktuelles Buch heißt Ungleichheit in der Klassengesellschaft, im Papier Rossa Verlag erschienen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute für Sie und noch einen schönen Tag.
Bitte schön, Herr Roth.